Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 14. Folge und damit den ersten Teil des 6. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 6a. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 lesen wir: Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die Frage, warum sollen die Toten in Christus zuerst auferstehen, ist einfach zu klären. Sie mussten länger warten. Natürlich ist das nicht alles, wie wir in diesem Kapitel sehen werden. Zunächst einmal sind die Toten in Christus dem Herrn einen Schritt näher gekommen, als sie starben. Wenn die Toten in Christus zuerst auferstehen werden, bedeutet das, dass wir, die wir leben, als Letzte an der Reihe sind. Diese Abfolge bezieht sich auf dasselbe große Ereignis, die Entrückung der Gemeinde. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns die Details angesehen, die das Kommen des Herrn mit der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes begleiten. All diese Merkmale sind Teil desselben Ereignisses. In 1. Korinther 15, Vers 52 nennt die Bibel deutlich den zeitlichen Rahmen: plötzlich in einem Augenblick. Andere Bibelübersetzungen ergänzen den Bedeutungsrahmen von in einem Augenblick noch. In der Elberfelder 2003 steht: in einem Nu, in einem Augenblick. Eine andere englische Übersetzung betont das Wort sofort. Eine niederländische Bibel sagt: in einem unteilbaren Augenblick. Und ein Buch, das ich gelesen habe, beschreibt die Entrückung mit den Worten: in einem Funken Zeit. Nach jahrelangem Studium kann ich nicht glauben, dass die Entrückung phasenweise stattfindet, wie manche meinen. Einige Gelehrte haben Matthäus 27, die Verse 52 und 53 als Vergleich für die Entrückung herangezogen. Wir lesen dort: und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Deshalb haben manche die Theorie aufgestellt, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen und auf der Erde erscheinen werden, um auf die kommende Entrückung vorzubereiten. Ich teile diese Ansicht nicht, weil 1. Korinther 15, Vers 52 einen klar erkennbaren Zeitrahmen nennt: plötzlich, in einem Augenblick. Obwohl Matthäus 27 die Auferstehungsmacht des Herrn auf die bereits toten, alttestamentlichen Gläubigen zeigt, heißt es dort nur viele Leiber, nicht alle. Meinem Verständnis nach wurden nur die alttestamentlichen Gläubigen auferweckt, die für die Auferstehung bereit waren. Dies war zweifellos eine besondere Gruppe. Da stellt sich die Frage: was war mit den restlichen Gläubigen? Zuerst müssen wir den Ausdruck entschlafenen Heiligen klären. Er bedeutet nicht, dass sie sich in einem Zustand des Unbewussten befanden, da sich der Vers ausdrücklich auf die Leiber bezieht, nicht auf ihren Geist oder ihre unsterbliche Seele. Ich glaube, aus dem Text entnehmen zu können, dass sie in diesem Augenblick ihre Herrlichkeitsleiber empfingen. Die Auferstehungsmacht unseres Herrn. Die Kraft, die hinter dieser Verwandlung stand, war natürlich die Auferstehungsmacht unseres Herrn. Wir wissen, dass er nach seiner Auferstehung im selben Körper erschien, den er vor seinem Tod hatte. Die Jünger und viele andere erkannten ihn. Später schrieb der Apostel Paulus über den auferstandenen Herrn und bestätigte in 1. Korinther 15 die Verse 5 bis 8 und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Die Auferstehung des Herrn ist ein bedeutendes Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Als Jesus am dritten Tag siegreich auferstand, lesen wir in Matthäus 28, Vers 2: Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Es war ein Ereignis, das die Erde erbeben ließ. Die Kraft dieser Auferstehung hatte das Erwachen und die anschließende Verwandlung der Körper einiger Gläubigen zur Folge. Paulus Sehnsucht nach der Auferstehung. Die meisten neutestamentlichen Belehrungen wurden vom Apostel Paulus verfasst. Den Philippern gegenüber betonte er seine Stellung im Fleisch. Wir lesen in Philipper 3, Vers 5: Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. In Bezug auf das Gesetz bezeichnete er sich in Vers 6 als untadelig. Paulus hatte wirklich etwas vorzuweisen, mit dem er angeben konnte. Er kam aus dem Geschlecht Israel, dem Stamm Benjamin, dem ersten Stamm, der in den königlichen Stamm Juda integriert werden sollte. Er war ein echter Hebräer und hinsichtlich des Gesetzes war er ein Pharisäer, jemand, der das Wort Gottes ernst nahm, es studierte, darüber nachdachte und es entschlossen verteidigte. Als er seine Stellung, sein Erbe, seine Nationalität und Familie jedoch mit seiner Stellung in Christus verglich, sagte er in Philipper 3, Vers 8: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus kannte nur ein Ziel, dem Herrn zu gefallen, ihm nachzufolgen und für ihn zu leiden. Im Allgemeinen beten wir, dass der Herr uns segnet, uns bewahrt, beschützt und uns Gesundheit schenkt, damit wir ein angenehmes Leben führen können. Nicht so der Apostel Paulus. Lesen Sie sein Gebet in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Er betete, an der Gemeinschaft seiner Leiden teilzuhaben, sogar bis hin zum Tod. Warum wollte Paulus unbedingt mit Christus leiden und sterben? Den Grund liefert er uns in Philipper 3, Vers 11: Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Viele haben darüber spekuliert, warum Paulus ein so seltsames Ziel nannte, die Auferstehung aus den Toten. Wird nicht jeder auferstehen? Sicher, alle, die durch Jesus errettet sind, werden an der ersten Auferstehung teilhaben. Die zweite Auferstehung betrifft jede verlorene Seele, die jemals gelebt hat. Sie werden vor den großen weißen Thron des Gerichts treten müssen. Vor diesem Thron gibt es keinen Jesus, kein Lamm und kein Blut. Es hat den zweiten, den ewigen Tod zur Folge. Nach welcher Auferstehung sehnte sich Paulus? Auf der Tagung christlicher Buchhändler in Orlando, Florida, stellte ich 1999 diese Frage meinem Freund Dr. Moody Adams. Freundlich antwortete er mir: Einheit mit Christus. Philipper 3, die Verse 10 bis 15. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus Lebensziel. Paulus großes Ziel war es, ihn zu erkennen. Lawrence Sanney, der Gründer der Navigators, nannte dies die drei herausragendsten Worte in der Bibel. William Barclay sagt, wichtig ist das Verb, das er für erkennen benutzt. Es ist die persönliche Erfahrung mit einer anderen Person. Die Tiefe dieses Wortes sehen wir anhand des alttestamentlichen Gebrauchs. Das Alte Testament verwendet Erkennen für den Geschlechtsakt, zum Beispiel in 1. Mose 4, Vers 1. Im Hebräischen ist es das Wort Yada und im Griechischen wird es mit Ginoskein übersetzt. Dieses Verb deutet auf die intimste Kenntnis einer anderen Person hin. Es ist nicht Paulus' Ziel, etwas über Christus zu wissen, sondern ihn persönlich zu erkennen. Aus William Barclay, The Daily Study Bible Series, Philipper, Seite 63. In Vers 14 sagt Paulus dann, ich jage auf das Ziel zu, und wiederholt damit sein Lebensziel. Das zentrale Thema seiner Briefe war die Einheit mit Christus oder das Einswerden mit ihm. Vier Aspekte davon spricht er mehrfach an. Römer 6, die Verse 1 bis 3 und 6 bis 7. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Paulus möchte uns klar machen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Römer 6, Vers 11 sagt, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Außerdem ist es seine Absicht, dass wir es für wahr halten, dass wir am Kreuz gestorben sind. Einen Toten stört die Sünde nicht. Einheit mit Christus im Begräbnis. In Römer 6, die Verse 4 und 5 lesen wir, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Die Taufe ist ein Symbol für das, was wir glauben. Wir sind in Christus gestorben und wurden mit ihm begraben. Nichts ist abstoßender als ein Leichnam. Geistlich gesehen ist nichts abstoßender als ein Mensch, der betont, für die Sünde gestorben zu sein, dann aber seine eigene Gerechtigkeit zur Schau stellt. Es reicht nicht, für die Sünde gestorben zu sein. Wir müssen auch begraben werden und aus dem öffentlichen Blickfeld verschwinden und dürfen nicht mit unserer Gerechtigkeit angeben. Mit Christus auferweckt. Epheser 2, Vers 5 und 6 sagt, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt. In einem Brief, der die tiefsten geistlichen Wahrheiten enthält, spricht Paulus von der Einheit mit Christus in der Auferstehung. Er stellt es als eine historische Tatsache dar. Wir wurden mit ihm auferweckt. In Philipper 3, Vers 10 will er die Kraft der Auferstehung, zu der er berechtigt ist, erkennen. Im Glauben durch Leiden wachsen, bis er die Kraft kennenlernt, auf die alle Gläubigen ein Recht haben, die Kraft der Auferstehung. Auch das müssen wir als historische Tatsache annehmen und erkennen oder glauben, dass wir diese Kraft erfahren werden. Sitzend mit Christus im Himmel. Epheser 2, Vers 6 sagt, und hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir können zu Recht davon ausgehen, dass Paulus in Philipper 3, Vers 13 nicht darüber sprach, die körperliche Auferstehung zu erlangen, die bei der Entrückung geschieht. Ganz offensichtlich war er noch nicht gestorben und konnte somit auch nicht körperlich auferweckt werden. Wir sollten vielmehr annehmen, dass er die geistliche Auferstehung meinte, unsere Einheit mit Christus, dass wir mit Christus gestorben und auferweckt sind und im Glauben die Kraft der Auferstehung in Anspruch nehmen. Sein Argument an dieser Stelle ist, dass Christus uns in die himmlischen Örter versetzt hat, Vergangenheit. Das meint natürlich nicht, dass wir am Thron physisch präsent sind. Doch wenn wir die Wahrheit über die Einheit mit Christus kennen und sie für wahr halten, können wir, wenn wir auf Jesus blicken, mit Luther sagen, ich bin dieser Christus. Und er kann uns ansehen und sagen, ich bin dieser Sünder. Auch in Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, spielt Paulus auf diese Einheit an. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Er sagt, dass wir mit Christus in Gott verborgen sind. Die Einheit mit Christus ist etwas, das wir nicht verstehen können. Wir müssen sie im Glauben annehmen. Ich schreibe über diese Dinge, auch wenn ich sie erfahrungsmäßig noch nicht begriffen habe. Möge Gott mich jeden Morgen daran erinnern, dass ich in Jesus, meinem Erlöser, bereits gestorben und begraben bin, in Kraft auferweckt wurde und zur rechten Hand des Vaters sitze. Diesem Ziel jage ich hinterher. Aus Moody Adams Evangelistic Association, Juli 1999. Fünf wichtige Punkte. Um unser Thema, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, besser zu verstehen, werden wir uns im Anschluss mit fünf wichtigen Punkten beschäftigen. Erstens, was bedeutet das Wort Auferstehung? Zweitens, die 8 Auferstehungen in der Bibel. Drittens, die Auferstehung erfüllt die Prophetie. Viertens, die erste und die zweite Auferstehung. Fünftens, die Auferstehung hat Wiederherstellung zur Folge. Erstens, was bedeutet Auferstehung? Einfach ausgedrückt, das Wort Auferstehung bedeutet, vom Tod ins Leben überzugehen. Dem muss offensichtlich der Schritt vom Leben zum Tod vorangehen. Die Auferstehung kehrt diesen Vorgang um. Die Auferstehung aus den Toten ist für die christliche Lehre unentbehrlich und befasst sich in erster Linie mit der Auferstehung unseres Herrn. Später werden wir uns verschiedene Arten von Auferstehungen ansehen, wobei aber keine von ihnen mit der Auferstehung des Herrn Jesus Christus zu vergleichen ist, da er der Erste war, der zum ewigen Leben auferstand. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Umkehr vom Tod zum ewigen Leben. Als der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 14, über die Entrückung schrieb, betonte er besonders, wie wichtig die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ist. Wir lesen dort: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Was Paulus ausdrücken will, ist klar. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre das Predigen des Evangeliums vergeblich, ebenso wie unser Glaube. Durch Glauben sind wir errettet, nicht nur aufgrund des Todes Christi, sondern auch wegen der biblischen Tatsache, dass er am dritten Tag siegreich aus den Toten auferstand, in den Himmel auffuhr und entsprechend seiner Verheißung wiederkommen wird. Wir können dieses Ereignis nicht auseinanderreißen und nur Teile davon glauben. Es bildet ein Ganzes. Die Elemente, die die Auferstehung ausmachen, können in dieser Reihenfolge genannt werden: Leben, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Rückkehr. Paulus sagt weiter in den Versen 15 bis 17: Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ohne die Auferstehung Christi gäbe es keine Errettung, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir hätten auch keine Hoffnung auf Auferstehung, wäre Christus nicht aus den Toten auferweckt worden. Gäbe es also keine Auferstehung der Toten in Christus, könnten wir, die Lebenden, nicht entrückt werden. Und dann heißt es in Vers 18, sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Die Entrückung verlangt, dass wir an die Auferstehung glauben. 1. Thessalonicher 4, Vers 14 sagt: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Achten Sie auf das Wort wenn. Das zeigt deutlich, dass die Menschen, die nicht an die körperliche Auferstehung des Herrn Jesus glauben, gar keine Gläubigen sind. Daher werden sie auch nicht entrückt. Christus, der Erstling. Paulus weist die in der korinthischen Gemeinde kursierende Theorie zurück, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat, und bestätigt die absolute Realität der Auferstehung Christi. Wir lesen in 1. Korinther 15 die Verse 20 bis 23: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. In dieser Stelle bezeichnet Paulus Christus zweimal als den Erstling. Das ist wichtig, da keine der anderen Auferstehung in der Bibel mit der des Erstlings zu tun hat. Noch entscheidender: Die Auferstehung des Herrn führt zum ewigen Leben. Israels nationale Auferstehung. Hesekiel berichtet von einer speziellen Auferstehung, die nichts mit der Auferstehung des Erstlings zu tun hat. Es ist die nationale Auferstehung Israels. Wir lesen in Hesekiel 37 die Verse 1 bis 3: Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Dazu müssen wir verstehen, dass der Herr im vorangegangenen Kapitel das Land wiederbelebte. So lesen wir zum Beispiel in Hesekiel 36, Vers 4: Darum, o Berge Israels, hört das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern, zu den öden Trümmern und verlassenen Städten, die den übrigen Heidenvölkern ringsum zum Raub und zum Gespött geworden sind. Weshalb belebt er das Land? Die Antwort finden wir in Vers 8. Ihr aber, ihr Berge Israels, lasst eure Zweige sprossen und tragt eure Frucht für mein Volk Israel, denn sie sollen bald heimkehren. Würden die Juden in ihr Land Israel zurückkehren, das eine Wüste war, könnten sie nicht überleben, weil es keine Nahrung gab. Jemand hat gesagt, dass ein Land ohne Politiker, Militär oder Polizei funktionieren kann, aber nicht ohne Landwirte. Die Menschen müssen essen und die Nahrung dazu kommt aus dem Boden. Aus diesem Grund spricht der Herr zum Land Israel, um es wieder ertragreich zu machen. Heute ist es kein Geheimnis, dass Israel in der Bewässerungstechnologie zu den führenden Staaten gehört, besonders in der Tropfbewässerung. Israel produziert genügend Lebensmittel für sich selbst und für den Export.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 14. Folge mit dem ersten Teil des 6. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.